sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Gestatten Sie mir eine kurze Vorbemerkung. Es gibt in der Bibel viele Gestalten, viele Männer, die mich sehr ansprechen, an denen ich richtig Spaß habe. Und einer dieser Männer, der treuen Gottesknechte, ist der Samuel gewesen. Und als ich neulich nochmal Texte gelesen habe, auch eine Predigt darüber gehört habe, ist mir aufgefallen, aus dem hast du noch nie was gemacht, da hast du noch nie richtig drüber gepredigt halt. Mensch, das wäre doch was. Und das Tolle ist ja, wenn man Pastor ist, da kann man so einen Mangel, wenn man den erkennt, im Heiligen Geist direkt noch Abhilfe schaffen. Und wir werden jetzt in den nächsten 4, 5 Sonntagen, wenn ich Dienst habe, immer wieder Texte von und über den Samuel hören und werden, denke ich, eine ganze Menge finden und erkennen aus dem Leben dieses wunderbaren, großartigen Propheten und Richter. Wir wollen heute diese kleine Predigtreihe beginnen mit dem Text, der davon kündet, wie der Samuel berufen worden ist. Nicht? Und das passt dann in das Thema unseres Gottesdienstes heute, eben Thema Berufung. Etwas längerer Predigtext, die nicht so gut stehen können, die dürfen gerne sitzen bleiben. Alle anderen bitte ich in Ehrfurcht gegenüber Gottes Wort, sich zu erheben, wenn ich den Predigtext verlese. Predigtext ist 1. Samuel 3, die Verse 1 bis 15. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten. Und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Der Herr rief Samuel. Er aber antwortete, siehe, hier bin ich, und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder hin und leg dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und lege dich schlafen. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt. Und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief und sprach zu ihm, geh wieder hin und lege dich schlafen, und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich werde etwas tun in Israel, und von jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An dem Tag will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden. Denn ich habe es ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, dass er wusste, wie sich seine Söhne schändlich verhielten und ihnen nicht gewehrt hat. Darum habe ich dem Hause Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli nicht gesühnt werden soll, weder mit Schlachtopfern noch mit Speisopfern, immer da. Und Samuel lag bis an den Morgen und tat dann die Türen auf am Haus des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, Eli anzusagen, was ihm offenbart worden war. Amen. Wir wollen beten. Ja, Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses Wort, das du uns schenkst in unser Leben hinein. Dieses Wort von der Berufung des Samuels. Wir wollen dich bitten für die Predigt über diese, seine Berufung, dass du sie gebrauchen wollest für unser Leben und was du sprichst in unser Leben hinein bezüglich unserer Berufung. Das wird nur dann gelingen können, Herr, und wird nur dann geschehen, wenn du selber dieser Predigt einen Segen schenkst. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, segne du selber durch deinen Heiligen Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe diese Predigt überschrieben, die Berufung Samuels. Und weil wir einen längeren Predigtext haben, habe ich heute mal keine 3 Punkte, sondern 4 Punkte. Aber keine Angst, Mittagessen ist ja nicht in Gefahr. Wir essen ja heute in der Gemeinde. Es wird nicht länger als sonst auch dauern. Die Berufung Samuels, 4 Punkte. Erstens, der berufene Samuel wird persönlich angesprochen. Zweitens, der berufene Samuel ist ein schwacher Kandidat. Drittens, der berufene Samuel stellt sich zur Verfügung. Und viertens, der berufene Samuel erkennt die Verdorbenheit der theologischen Elite. Und ich hoffe, dass es gelingt, dass Sie merken, dass das nicht nur Erkenntnisse aus diesem Predigtext für das sind, was vor 2000 Jahren waren, sondern dass das im Prinzip für jede Berufung gilt. Das Erste, der berufene Samuel wird persönlich angesprochen. Und wie der angesprochen wird, nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, 4-mal ruft unser Herr und Gott und Heiland seinen Namen aus. Samuel, Samuel, immer wieder das Dorf zugehen, bis es endlich Klick gemacht hat und er versteht und weiß, worum es geht. Persönliche Ansprache. Nicht irgendwie, hey du da, der du da in meinem heiligen Zelt liegst. Nein, persönliche Ansprache. Und das ist etwas, was wir immer wieder sehen, wenn wir die Bibel lesen, wie Gott Menschen persönlich anspricht. Nicht, hey du da, oder sag doch mal, wie du heißt. Nein, unser Herr und Heiland kennt alle seine Geschöpfe mit Namen. Alle unsere Haare auf unserem Haupt gezählt. Kein Haar fällt von unserem Haupt, und das er nicht schon weiß. Und deshalb kennt er natürlich unseren Namen. Wir müssen eben Johannes 1 nicht gehört, nicht diese Erkenntnis, die Nathanael gewinnt. Nicht erst als ihm von Jesus erzählt wird, was kann das schon für eine sein? Nicht? Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Begegnete er dem Heiland, dem lebendigen Gott. Und dann sagte er zu ihm, ich habe dich gesehen, als du unter dem Feigenbaum warst. Und dann merkte er, wir wissen nicht genau, was das war, dann merkte er, der kennt mich ganz persönlich, ganz tief drin. Petrus genau dasselbe. Zachäus, nicht so eine tolle Geschichte, Lukas 9, Außenberufungsgeschichte, geht mit einem Baum, der fragt nicht, stellen Sie sich doch mal vorher Oberzöllner, sondern er sagt direkt seinen Namen, Zachäus. Gott kennt nicht nur die Männer und Frauen der Bibel persönlich bei Namen und beruft sie und geht ihnen nach. Nein, der kennt auch dich und mich persönlich bei Namen und spricht uns persönlich an. Das ist das Wunderbare. Und ich hoffe, dass ihr alle, die heute Morgen hier seid, das alle schon erlebt habt. Nicht? Dieses Gefühl nicht, wenn man das Losungsbuch morgens aufschlägt und sagt, meine Güte, also das, was ich heute bekomme, das, was gestern war, das ist doch nur für mich, für meine Situation, die passt wie die Faust aufs Auge, dieses oder dieses Wort passt wie die Faust aufs Auge. Nicht ich persönlich angesprochen, hier bin ich doch gemeint. Sei es, dass man eine Tröstung kriegt oder dass man ertappt wird in der Sündhaftigkeit. Das passt wie die Faust aufs Auge. Das ist persönliche Ansprache. Das tut Gott bei seinen berufenen Kindern, dass er sie ganz persönlich anspricht. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir eine vollmächtige Predigt hören, dass wir merken, hier tritt mir Gott persönlich entgegen. Und hier ruft er mich beim Namen, auch wenn meine Buchstaben, das O, das L, das A, das F nicht auftauchen, aber ich merke es ganz deutlich. Aber auch diese persönliche Berufung über meinen Namen, nicht, die haben wir auch alle erlebt, die wir getauft sind, halt nicht. Ich bin getauft worden, 10. Dezember 1967. Und da ist über meinem Namen das persönlich aufgerufen haben. Es war zwar nur ein Pfarrer, genauso ein sündiger Mensch wie ich, aber der hat als Bote Jesu Christi die Botschaft Jesu Christi mir damals als Säuglicher zugesprochen, dass Gott mit mir was vorhat, dass er mich zu einer Aufgabe berufen hat. Nicht? Damals ist mir schon meine Lebensaufgabe gegeben worden, nicht? Gottes Gottesdienstes gelesen worden, Matthäus 28. Ich konnte es nicht hören, ich war ein Monat alt, klar, habe ich nicht verstanden, also das habe ich nicht umsetzen können, klar. Und trotzdem ist das schon ausgerufen worden, halt nicht. So wie auch bei dem Samuel, du kannst auch erst nicht verstehen und zuordnen, halt nicht. Aber irgendwann habe ich es verstanden. Irgendwann habe ich es verstanden, dass dieser Auftrag mir gilt, dass Matthäus 28, gehen in alle Welt, mache zu Jüngern, alle Völker, mein Job, übrigens auch euer Job, nicht? Auch wenn ihr keine Pfarrer und Pastoren seid, nicht? Auch ihr seid berufen, wenn ihr den Heiligen Geist habt, dazu beizutragen, dass ihr Menschen dazu bringt, dass sie zu Nachfolgern Jesu Christi werden. Ihr habt eine Aufgabe im Reich Gottes. Ihr habt eine Aufgabe im Reich Gottes und dem muss man sich stellen. So wie es der Samuel hier tut, nicht? Als er das verstanden hat, dass er persönlich angesprochen ist, da gibt es nur eins, er sagt, rede, denn dein Knecht hört. Rede, denn dein Knecht hört. Das mag uns Beispiel sein, für uns, die wir berufen sind, dass wir uns immer wieder so vor Gott stellen, dass wir immer wieder zum Herrn und Heiland sagen, rede, denn ich dein Knecht, ich höre. Höre heißt nicht nur, ich bin jetzt bereit, akustisch wahrzunehmen, sondern da haben wir schon häufig auch darüber gesprochen, hören ist, wenn die Bibel davon spricht, immer zusammenhängend mit Gehorchen, nicht? Ich schüre das auch aus. Rede, denn dein Knecht hört, denn dein Knecht ist gehorsam und der tut, was du ihm sagst. Der stellt keine Fragen, der zieht das durch, was du sagst. Rede, denn dein Knecht hört. Und das wünsche ich mir für euch, für uns, die wir persönlich angesprochen sind von Jesus, dass ihr euch auch so hinstellen könnt, halt nicht, vor unseren Herrn Gott. Dass ihr das hört, dass ihr das wahrnehmt, dass ihr persönlich gemeint seid mit dem, was in der Bibel steht. Dass das euer individuelles Buch, eure individuelle Geschichte mit Gott ist. Der berufene Samuel wird persönlich angesprochen. Und auch du wirst persönlich angesprochen. Jesaja 43, ein starkes Wort. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du gehörst Gott. Du bist sein Kind, der hat dich ins Leben gerufen, wird dich eines Tages auch abberufen aus diesem Leben, kannst du nichts zu tun. Das Einzige, was du während des Lebens tun kannst, nicht, während der Zeit, die Gott dir gegeben hast, nicht, dass du sagst, du nimmst diesen persönlichen Ruf an. Und ich hoffe, dass alle, die heute Morgen hier sind, den persönlichen Anruf Gottes an ihr Leben A schon gehört haben und B auch angenommen haben. Und wenn du es noch nicht wahrgenommen hast, dann darf ich dir das heute im Namen Jesu Christi sagen. Gott beruft dich in seinen Dienst. Gott ruft dich. Gott ruft dich. Es ist mein Mund, aber es ist Gott, der so spricht. Und wenn du das noch nicht gehört hast und wenn ich das jetzt unruhig mache, dann möchte ich dich aufrufen, bitte komm nach dem Gottesdienst zu mir. Lass uns darüber sprechen, was Gott mit dir und deinem Leben vorhat. Denn Gott schafft jeden Menschen zum Ziel, dass er ihn auch beruft in seinen Dienst, ganz so wie den Samuel. Und dazu werden wir persönlich angesprochen. Das ist das Erste, man wird persönlich angesprochen und muss dann sagen, manche Christen, die persönlich angesprochen sind, ja, Pastor Latzel, ich bin ja persönlich angesprochen, ich weiß auch, das habe ich ja verstanden, dass wir auch Dienst tun müssen, aber ich bin so sündig, ich bin so ein schwacher Kandidat, nicht? Ich kann nicht so reden, wie Sie das können und ich kann nicht so treu beten, wie meine Nachbarin halt und ich habe nicht so viel Geld zum Spenden halt und ich habe auch kein handwerkliches Geschick, dass ich hier Küster sein könnte. Ich habe gar nichts, ich bin nur ein schwacher Kandidat. Ja, ich bin berufen, aber ich habe nichts richtig drauf, das ist immer zweit, da rede ich nicht. Der berufene Samuel ist ebenfalls ein schwacher Kandidat. Der berufene Samuel ist ein schwacher Kandidat. Sie alle haben sicherlich schon so diese Castingshows wahrgenommen, mit denen wir jetzt Land auf, Land ab beglückt werden, in den privaten Sendern halt nicht. Also Deutschland sucht den Superstar, Voice of Germany und Germany's Next Topmodel, nicht? Also die einen müssen singen, die anderen müssen Handstand machen und wieder andere müssen einfach nur mit langen Beinen über Laufsteg laufen, halt nicht? Und es sitzt da immer eine Jury da aus irgendwelchen vermeintlichen Experten und die beurteilen dann die Delinquenten, die Kandidaten, halt nicht? Und da wird immer gesagt, ja, da kommt in die nächste Runde oder nicht? Also das ist das Format dieser ganzen Sendung halt nicht. Und halt Deutschland beteiligt sich mit dabei nicht. Und dann sitzt er mit der Ehefrau zu Hause am Sofa und dann sagt man, wenn wir die weiterkommen lassen oder den weitergehen lassen, das nicht. Sie kennen das alle nicht. Und die schwachen Kandidaten, das ist so, die werden dann aussortiert. Nicht? Das wissen wir, da gibt es ganz strenge Kriterien halt nicht. Die haben dann irgendwelche roten Knöpfe. Wenn dann einer singt und nach 10 Sekunden hat er nicht einmal Ton getroffen, dann hauen die drauf, bums, fliegt er raus. Nicht? Das geht ganz fix nicht. Die schwachen Kandidaten werden immer eliminiert. Das wird immer schlimmer. Nicht? Bis zum Schluss nur noch 3, 4 übrig sind. Die sind zwar alle ganz hervorragend, aber irgendeiner muss ein bisschen schwächer sein als der andere. Und der wird dann rausgeschmissen, bis zum Schluss dann der Superheld oder die Superheldin dastehen halt nicht. Aber wie gesagt, die schwachen Kandidaten werden rausgeschmissen. Das ist leider nicht nur bei diesen Spielshows und Castingshows so, das ist leider im realen Leben in dieser Welt auch so nicht. Also das weiß jeder, der schon mal Bewerbungsverfahren irgendwie durchlaufen hat, halt nicht. Da kann man noch so gut sein. Wenn es dann ein paar gibt, die besser sind, nicht, dann fällt man hinten raus. Die schwachen Kandidaten werden ausgesortiert. Im Reich Gottes ist es genau anders. Gott baut sein Reich mit ganz schwachen Kandidaten. Ganz schwachen Kandidaten. Also eben die Geschichte ist nochmal ganz deutlich für so einen schwachen Kandidaten. Also wenn es damals vor 3000 Jahren so eine Castingtruppe gegeben hätte, die gesagt hätte, wir müssen den nächsten Richter bestimmen. Ja? Wir brauchen jetzt einen, der die Nachfolge von dem Eli antritt. Nicht? Wir müssen ihn jetzt mal casten. Da können wir einem sicher sein, der Samuel wäre direkt rausgefallen. Hätten die wohl nicht mal zugelassen, dass der gekommen wäre. Erstens, weil er viel zu jung ist. War ja noch ein kleiner Knabe. Zweitens war, der kannte den Herrn gar nicht. Das sagt die Stücksrede ganz deutlich. Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt. Das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart. Der hatte also nicht nur von seiner Jugend, der hatte auch vom religiösen, vom theologischen, von der Bibel, er hat keine Ahnung. Er war vollkommen unbelegt, so ein bisschen religiösen Kult. Den hat er mitgekriegt, wie man dann Opferlampe anzündet und wie man Schlachtopfer bringt. Das hatte er gesehen. Aber vom wirklichen Gott keine Ahnung. Ja, und als es dann auch noch passiert, dass Gott ihn tatsächlich anspricht, halt nicht, der checkt das noch nicht mal. Der kriegt es überhaupt nicht hin. Nicht so, so ein schwacher Kandidat ist das. Nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal. Erst der Eli muss ihm dann sagen, was zu tun ist. Viermal muss der Herr einen Anlauf nehmen. So ein schwacher Kandidat ist dieser Samuel. Also, der wäre beim religiösen Richter-Casting, wäre der rausgeflogen. Erste Runde, gar keine Frage. Aber Gott sagt, den nehme ich. Der hat ja übrigens auch schon auserwählt gehabt, die Geschichten zuvor, auch tolle Geschichte mit seiner Mutter, nicht wie die auserwählt ist, ganz besonders halt. Gott will genau mit diesem kleinen Jungen, den er noch nicht mal kennt, der keine Ahnung hat, der ganz schwach ist, mit ihm will er Reich Gottes bauen. Und wie der sein Reich baut, das werden wir in den nächsten Predigten sehen, was das ein gewaltiger Richter wird, ein ganz großer Mann im Reich Gottes, aber nur ein schwacher Kandidat. Und das setzt sich durch die ganze Bibel durch. Gott arbeitet mit den schwachen Kandidaten. Das Volk, das er wählt, zu seinem Volk, das Volk Israel, ist ein ganz schwacher Kandidat. 5. Mose heißt es, Israel hat, Gott hat dich erwählt, Israel zum Volk des Eigentums aus allen Völkern auf Erden. Nicht, weil du größer wärst und stärker wärst als alle Völker. Nein, du bist das Kleinste. Ich habe dich nur erwählt, weil ich dich lieb habe, sagt Gott. Israel ist erwählt, obwohl es die Kleinsten sind. Es setzt sich fort, Bethlehem, die Stadt, aus der Jesus kommt, halt nicht. Da heißt es im Propheten Micha nicht, du bist der Welt nicht, weil du schön bist, sondern weil du die Kleinste bist unter den Städten Judas. Du bist klein, du hast gar nichts drauf, du bist schwach. Mose, der rausgesuchte Mörder, der kann nicht reden, der stottert beim Reden, der soll zum Pharao gehen und mit dem besprechen, dass er das Volk gehen lässt. Aber der ist überhaupt nicht rhetorisch begabt, nicht? Den muss er noch einen dazusetzen, den Aaron halt nicht. Schwacher, ein ganz schwacher Kandidat. David, da kommen wir noch zu der Geschichte, nicht? Samuel sagt man ja als Saul und später dann, als Saul verworfen wird, halt nicht den David zum König, nicht? Und dann schickt Gott ihn seinem Vater Isai und sagt, sein Sohn, den Sohn Isai sollst du salben. Und der Isai ist super, nicht? Der lässt seine ganzen 7 Söhne antanzen, halt nicht? Und der wird einer nach dem anderen durchdekliniert. Das ist ganz tolle Geschichte, nicht? Die Bibel viel wert, nicht? Der erste ist es nicht, der zweite ist es nicht, der dritte, der vierte, der siebte nicht. Meine Güte, nicht? Keiner der Söhne, nicht? Und da sind die Wollen schon abbrechen, nicht? So nach dem Motto, der fragt sie, hast du nicht irgendwo noch einen? Ja, sagt er, ich habe noch einen, den achten, nicht? Der ist aber, der bringt ja gar nichts, nicht? Der ganz Junge, der ist hinten am Feld, halt nicht? Sondern also, lass ihn trotzdem mal kommen, halt, nicht? Und dann kommt der, mit dem der Vater gar nicht rechnet. Ganz schwacher Kandidat, der war nur zum Schafhüten da nicht. Und dann sagt man, den salbe. Den ganz schwachen. Das ist auch der, der als er gegen den Riesen Goliath antritt, nicht mal die Rüstung tragen kann. Die anderen sind viel stärker, die anderen israelitischen Krieger halt nicht. Aber als er so als Rüstung angelegt, kann ich nur die Rüstung tragen. So ein schwacher Kandidat ist das. Aber der legt den Riesen um. Mit so Leuten baut Gott sein Reich. Dann könnte ich weitermachen, könnte ich erzählen von Petrus. Haben wir eben gehört, nicht, du bist der Fels, nicht? Da sucht er sich einen Kandidaten raus, einen ganz schwachen Kandidaten, nicht? Beim ersten Bundesschluss, wo es kommen soll, nicht? Hier bei der Verleugnung, und er sagt, ich kenne diesen Jesus gar nicht, ich will verflucht sein, halt nicht. So ein Kandidat, mit dem baut Gott Reich Gottes. Johannes Markus, der das Markus-Evangelium geschrieben hat, nicht? Als der bei der zweiten Missionsreise, bei der ersten Missionsreise merkt, es wird ein bisschen hektisch, halt nicht, der haut da einfach ab, nicht? Paulus schmeißt auch direkt raus, sagt, wir nehmen, will ich nicht mehr weiterarbeiten, schwache Kandidaten können wir nicht gebrauchen, halt nicht. Aber Gott kann schwache Kandidaten gebrauchen. Gott gebraucht ihn dann später, damit das Markus-Evangelium schreibt und auch dem Paulus noch viel Gutes tut. Und ich könnte jetzt weiter erzählen, was Luther für ein schwacher Kandidat war, wie der immer wieder angefochten war, was auch Wilhelm Busch von Zehn, von dem erzähle ich ja häufig. Wenn man da so ein bisschen das Leben kennt, wie angefochten der war, was das für ein schwacher Kandidat war. Allesamt schwache Kandidaten. Und Pastor Latze, der heute Morgen hier auf der Kanzel steht, auch nur ein schwacher Kandidat. Auch nur ein ganz schwacher Kandidat. Der mag vielleicht rhetorisch noch so ein bisschen nach vorne gehen können und der mag vielleicht auch ein breites Kreuz haben, gar keine Frage. Aber wenn ihr wüsstet, was das für ein Sünder ist, ja, dann würdet ihr beim religiösen Casting alle sagen, also bitte mit mir nicht. Aber wisst ihr, da bleibt auch Pastor Latze nicht übrig, da bleibt auch von uns keiner übrig, weil wir allesamt schwache Kandidaten sind. Das ist übrigens ein Punkt, den der Widersacher auch tut, nicht? Das wird uns immer wieder einreden, halt nicht? Dein Glauben ist zu schwach. Du glaubst gar nicht richtig, halt nicht? Du bist nicht wie die andere. In Wirklichkeit, in dir drin bist du nur ein schwacher Kandidat, nicht? Und dann gehen wir dem Widersacher auf die Schliche und schon ist unsere Nachfolge ganz kraftlos, halt nicht? Ich sag's nochmal ganz deutlich. Gott baut sein Reich mit schwachen Kandidaten. Die wir alle aussortieren können, mit schwachen Kandidaten. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn Gott uns schickt, dann haben wir alle Kraft. Dann müssen wir auch um unsere Schwachheit uns keine Gedanken mehr machen. Und dann dürfen wir uns auch um unsere Schwachheit nicht mehr rausreden. Also diese Ausrede ist verborgen, verboten. Ich bin nicht gläubig genug. Ich bin nicht stark genug. Ich bin dieses und jenes nicht. Wenn Gott dich beruft, dann darfst du dich hinstellen und darfst den Auftrag annehmen, weil er dir zur Seite steht und weil seine Kraft dich bevollmächtigen wird in deinem Dienst. Es kommt in deinem Dienst, in dem, wozu du berufen bist, nicht auf deine Kraft an. Die erledigt der Herr, wenn er dich berufen hat. Da brauchst du keine Gedanken zu machen. Worauf es ankommt, ist einzig und allein, dass du dich zur Verfügung stellst. Und damit sind wir beim dritten Punkt dieser Predigt. Dass du dich zur Verfügung stellst. Hier bin ich, Herr, ich höre. Der berufene Samuel stellt sich zur Verfügung. Hier bin ich, Herr, rede, dein Knecht hört. Und das ist auch so ein wunderbares Element aus den Berufungsgeschichten der Bibel, dass das die Männer Gottes immer wieder getan haben, dass sie sich immer wieder hingestellt haben und haben gesagt, hier bin ich, ich gehorche dir, hier bin ich. Ich denke, ihr, die die Bibel ein bisschen besser kennt, ihr wisst jetzt, von welchen Geschichten ich spreche. Abraham bei der Opferung Isaaks. Da ruft Gott Abraham. Da sagt er, hier bin ich, steht zur Verfügung. Und da kommt der Befehl. Ein Wahnsinnsbefehl, tötet deinen einzigen Sohn. Und das tut er dann auch. Er ist bereit zur Opferung, stellt sich zur Verfügung, hört nicht nur den Befehl, sondern ist treu diesem Befehl. Jakob, als er bei Laban ist, nicht kriegt auch dieses Jakob, und dann steht er auf und sagt, hier bin ich und stellt sich zur Verfügung. Zieht alles genauso durch, was Gott ihnen sagt bezüglich der Schafe und was er zu tun hat. Auch Mose vor dem Auszug am brennenden Dornbusch. Hier bin ich, stellt sich zur Verfügung. Jesaja nicht, auch dieses nicht. Hier bin ich, sende mich. Als Gott da fragt, wen sollen wir senden? Hananias, der den Saulus, der da vor Damaskus geblendet ist, zur Gemeinde führt und den tauft und den vom Christus erzählt, halt nicht. Der wird persönlich berufen, Apostelgeschichte 9, über diese Geschichte haben wir schon mal eine Predigt gehört, halt nicht, der auch dann sagt, hier bin ich, stellt sich zur Verfügung. Und das waren alles dann auch schwache Kandidaten. Aber als der Herr sie anspricht, ich sage das mal so militärisch, da schlagen sie die Hacken beieinander und sind bereit, auch die Befehle, die sie bekommen, auszuführen. Stellen sich zur Verfügung. Und das macht wirklich einen Christen aus. Dass er nicht nur brav seine Kirchensteuer bezahlt, dass er per Urkunde nachweisen kann, wann er getauft, konfirmiert ist und dass die Eheschließung auch mit dem Segen eines ordinierten Pastors passiert ist. Nein, christliche Existenz besteht darin, dass wir uns mit unseren Gaben und unserem Leben, wenn wir berufen sind, dem Heiland zur Verfügung stellen. Ganz so, wie Samuel das getan hat. Und daran krankt es leider. Daran krankt es leider bei uns in Deutschland, in unserem Christsein. Wir haben in Deutschland immer noch sehr viele Menschen, die den Herrn Jesus kennen, Gott sei Dank. Aber ganz viele haben die Handbremse der Nachfolge fest angezogen und stellen sich ihm nicht zur Verfügung. Die haben dann zwar die ganz großen Vorsätze, aber wenn es dann drauf ankommt, dann bleiben sie an ihren Lagerfeuern sitzen. Es gibt so einen ganz tollen Text in der Bibel, im Chronikbuch, da heißt es vom Stamm Ruben. Es gab ja 12 Stämme Israels. Und wenn die Krieg führten, die Israeliten, dann wurden Boten zu allen Stämmen gesandt und die sagten, an dem und dem Tag, ihr müsst da und dahin kommen, da sammeln wir uns mit dem Heerwahn und dann kämpfen wir gegen das und das Volk. Ja. Und bei den Rubenitern war es immer so, dass die, als die Boten dann kamen, sich richtig heiß gemacht haben. Da heißt es in der Bibel, sie fassten die großen Beschlüsse des Herzens. Die großen Beschlüsse des Herzens. So nach dem Motto, ja, wir wollen die Speerspitze führen, wir sind ja auch der erste Stamm, wir wollen als erstes rauslaufen, nicht? Wir wollen den Hügel als erstes nehmen, halt, nicht? Sie fassten die großen Beschlüsse des Herzens. Aber es ist dann konkret, da blieben sie bei ihren Herden und Lagerfeuern. Ich weiß nicht, da blieben sie bei ihren Herden, nicht? Die Beschlüsse im Herzen sind schnell gefasst, was ich alles reißen will im Reich Gottes, nicht? Aber wenn es dann drauf ankommt, nicht? Oh, da muss dann noch der Rasen gemäht werden bei mir zu Hause, ich muss die Tante Erna noch zum Geburtstag besuchen, halt nicht? Und finanziell, ich muss jetzt auch noch Winterreifen kaufen. Also, die großen Beschlüsse des Herzens sind leicht gefasst, aber ich bleibe dann doch lieber bei mir im Wohnzimmer am Sofa sitzen, halt nicht? Die großen Beschlüsse des Herzens. Aber das macht berufene Christen, berufene Männer und Frauen Gottes nicht aus, sondern die stellen sich zur Verfügung. Bei uns in Deutschland passiert so wenig Evangelisation, passiert so wenig Bekehrung, passiert so wenig im Reich Gottes, einfach weil diejenigen, die zu Jesus gehören, sich nicht zur Verfügung stellen. Die Ernte ist groß, wenig sind der Arbeiter. Die Ernte ist groß, wenig sind der Arbeiter. Und dazu möchte ich dir Mut machen. Ich möchte dir Mut machen, du, der du berufen bist, nimm deine Berufung an. Stell dich dem, was Gott möchte von deinem Leben. Vor einiger Zeit mit einem jungen Mann gesprochen halt und dann kam raus, ich bin Pastor und ach, er war ganz begeistert und ach, er ist ja auch gläubig, ich habe mich so gefreut und ja, und dann haben wir so gesprochen auch über Berufung, warum ich in Bremen bin, habe ich ihm das erzählt und alles hin und her. Und dann sagt der Knaller, ja, ich habe auch meinen Ruf gehabt in die Mission. Und dann wurde das Gespräch ganz anders. Ja, aber dann war das Studium und die Freundin und die Eltern alles wichtiger. Da konnte er dem Ruf nicht nachgeben. Das hat er selber gemerkt in diesem Gespräch, als ich ihn dann auch gefragt habe, weil er ganz klar benennen können, wie der Herr ihn berufen hat. Also es war nicht so, dass er irgendwie da Unklarheit hat, sondern ganz klar, der Ruf, der war wie bei Samuel, dass er da klar vernommen, was der Gott von ihm wollte. Aber die Handbremse, die war fest angezogen und ließ sich nicht lösen, weil da so andere Kräfte noch wichtig waren. Das tut der Widersacher immer wieder halt nicht. Hören zwar die Stimme des Sohnes Gottes, die Stimme des Allmächtigen immer wieder klar und deutlich. Aber dann stellen wir uns nicht zur Verfügung, sondern lass uns von vielen anderen Dingen bewegt sein lassen. Da möchte ich dir Mut machen. Da möchte ich dir Mut machen. Du hast nichts zu verlieren, sondern alles zu gewinnen. Binde dich bloß nicht an all das Irdische hier. An all das, was hier dir vermeintlich Sicherheit gibt, was dein Leben gestaltet. Das ist alles nur vergänglich. Wenn Gott dich ruft, stell dich ihm zur Verfügung mit allem, was es dann heißt. Du wirst sehen, wie du gesegnet wirst. Der berufene Samuel stellt sich zur Verfügung. Und mein viertes und letztes, ich hätte heute 8 oder 9 Punkte bringen können, aber dieser vierte Punkt hat mich so gereizt, den musste ich einfach mitbringen. Der berufene Samuel erkennt die Verdorbenheit der theologischen Elite. Das berichtet die Bibel ausführlich, nicht nur in dieser Geschichte, sondern auch zuvor in dem Kapitel 2. Da wird abgerechnet mit dem Haus Eli. Eli ist damals Richter, er war 40 Jahre Richter. Der war jetzt nicht richtig schlecht, aber auch nicht richtig gut, der war so lau. Aber seine Söhne, die ihm dann assistiert haben, die auch mitgeholfen haben bei den Richtern und Priestern, das waren ganz verdorbene Menschen. Und das war die damalige theologische Elite. Und Gott hat im Kapitel zuvor schon dem Eli ganz klar gesagt, das wird mit dir passieren, mit deinem Haus. Und egal, wie viel Opfer du bringen wirst zu Elisa, sondern du wirst keine Vergebung mehr bekommen. Schlimmes Gericht. Weil die das Schlimmste getan haben, was es gibt. Wenn die theologische Elite, wenn die hier den Hirtendienst tun sollen, wenn die Bevölkerung verführen,
Das ist was ganz Schlimmes. Und es ist nicht nur hier in der Geschichte, lesen wir das, könnt ihr nachlesen. Jeremia 23, Ezekiel 13 oder Ezekiel 34, wo die Propheten von den falschen Hirten sprechen. Das ist was ganz, ganz, ganz Schlimmes. Wenn diejenigen, die das Wort Gottes in Klarheit und Wahrheit sagen sollen, die wie damals im Namen Gottes dem Volk sagen sollen, was ist richtig und was ist falsch, das nicht tun, sondern dem Geld nachlaufen, der politischen Obrigkeit und nicht mehr nach Gott fragen, sondern nach dem Menschlichen. Diese Menschen erfahren ein schlimmes und hartes Urteil. Und es ist ein alter Trick des Teufels, mit dem er immer wieder arbeitet. Wenn er Gemeinde, wenn er Glauben zerstören will, dass er rangeht an die theologische Elite. Wenn man ein System zerstören will, dann muss man rein ins System. Da muss man nicht außen vor bleiben. Heißt, die Gemeinde, solange die von außen verfolgt wird, das sehen wir überall da, wo Gemeinde verfolgt wird, nicht in den schlimmen Ländern, wo die außen stehen, die Antichristen, nicht, wo politische Systeme dagegen stehen, das tötet den einen oder anderen, lässt das Martyrium erleben, aber das führt letztlich immer zur Erweckung. Das kann der Gemeinde Jesu nichts tun. Was der Gemeinde Jesu etwas tut, wenn diejenigen, die die theologische Verantwortung haben, wenn die gekappt werden, wenn der Widersacher ins System reingeht, das ist übrigens im Weltlichen genauso, nicht? Wir kennen das aus der Antike, Homers Ilias, nicht? 10 Jahre sind die Griechen gegen Troja angelaufen, von außen kamen die nicht rein. Na, dann ist das gecheckt, ich muss ins System rein. Ich muss ein paar Mann reinkriegen, dann kann ich die knacken, nicht? Da kennt ihr die Geschichte mit trojanischem Pferd rein. Das wisst ihr auch von eurem Computer halt, nicht? Solange euer Firewall steht, nicht? Da können die draußen machen, was die wollen. Ist irgendeine infizierte Mail bei euch drin, nicht? Dann geht euer System kaputt. Das ist gar keine Frage. Und so macht es der Widersacher auch mit der Kirche, mit der Gemeinde. Immer wieder besetzt er die theologische Elite, nicht? Nicht nur damals vor 3000 Jahren, damals auch. Die waren knitterkaputt und das war eine Erkenntnis, die war dem Samuel, als er zum Glauben kommt. Das ist ja der Moment seiner Bekehrung. Jetzt erkennt er Gott halt nicht. Jetzt ist er beim Glauben und als er das erkannt hat, da kann er nachts nicht mehr schlafen. Er traut sich kaum, dem Eli das zu sagen. Davon spricht dieser Bibeltext halt nicht. Das passiert auch, wenn Menschen heute zum lebendigen Glauben kommen, dass sie merken, was läuft denn da in Hannover bei der EKD ab? Was ist denn das für ein Laden? Bei allem Humanismus und bei allem Gutmenschtum, der da abläuft, da stimmt doch hinten und vorne nichts mehr. Das tut der Widersacher, dass er einbricht. Als Luther zum Glauben gekommen ist, der treue Katholik halt nicht, da erkennt er, so sagt er das deutlich, der Papst ist der Antichrist. Der Papst ist der Antichrist, das ist der Schlimmste von allen. Der oberste Führer der damaligen Kirche ist für Luther der Antichrist. Das ist so, wahrer Glaube entlarvt. Religiöses Schaugeschäft, wahrer Glaube demaskiert spirituelle Abgötterei, wahrer Glaube enttarnt die theologische Schaumschlägerei, nicht nur vor 3000 Jahren, auch heute. Und es ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder als berufene Menschen auch sehen, weil ich merke das auch immer wieder, wenn ich mit zum Teil von Leuten von euch spreche, auch mit Leuten von Auschwitz, dass die immer nur sagen, oh, die Kirche, nicht, wie schlimm, und wieder hat der Bischof wieder das gesagt, oder unser Pfarrer vor Ort. Leute, das ist ein alter Trick des Teufels, dass er immer wieder versucht, die theologische Elite zu packen, weil da kann er über die multiplizieren, nicht? Wenn die dann bei Beerdigungen verkündigen, ja, wird ja sowieso jeder gerettet, und da gibt kein Gericht, ist egal, ob du Jesus glaubst oder nicht, dann wiegt er die Leute, die dann da sind, natürlich in Sicherheit, nicht? Man kann über so jemanden ganz anders gewinnen. Aber ein berufener Mensch erkennt das. Und auch wenn wir das erkennen und uns wirklich über vieles Gedanken machen, was heute in der evangelischen Kirche in Deutschland los ist, halt nicht, da müssen wir für beten, da müssen wir auch gegen aufstehen, ist gar keine Frage, aber das ist das ganz alte Lied. Das ist die alte Kriegsstellung, wie sie immer schon war, halt nicht. So arbeitet der Widersacher. Das ist nichts Modernes, das gibt es nicht erst seit 30 Jahren, sondern diese Dinge hat es immer wieder gegeben. Unser Pastor Neander nicht, als der in Düsseldorf klar das Wort Gottes gepredigt hat, was haben sie mit ihm gemacht? Da hat der Peter Kirch gesagt, der darf hier nicht mehr predigen, in unseren Räumlichkeiten nicht mehr. Der muss weg. Hier darf er nicht mehr predigen. Was hat er gemacht? Da hat er den Tälern gepredigt. Da wisst ihr ja, wie der Name Neandertal nicht, dass sie nach ihm das Neandertal benannt haben, halt nicht. Es war die theologische Elite, die ihm die Wort Gottes Verkündigung verboten hat. Nicht? Und das wird jeder Berufene auch immer wieder erkennen. Und das ist auch dann, wenn wir berufen sind, den Heiligen Geist haben, dass wir dann schreiben können, dass wir sagen können, ja, das ist ein wiedergeborener Pastor, das ist ein nicht wiedergeborener Pastor. Und das ist eine große Fragestellung an der, das ist eine ganz wichtige Fragestellung. Ich sage das auch immer wieder zu euch, Leute, da wo ihr seid, geht nur da um das Wort, wo wiedergeborene Pastoren sind. Da, wo ihr Steine kriegt, da wo Leute sind wie Eli und seine Söhne, da könnt ihr nicht hingehen, da habt nicht teil an diesen Verbrechen, das sie tun, an diesen theologischen. Geht dahin, wo ihr lebendiges Wasser, lebendiges Brot bekommt. Ich sage nicht, geht zu Martini, gibt bessere Pastoren und bessere Gemeinden, gar keine Frage eigentlich. Aber geht dahin, wo wirklich lebendig und klar das Wort gesagt wird. Denn da müssen wir immer wieder aufpassen. Der Widersacher, der braucht immer wieder die theologische Elite, um Menschen auch ins Elend zu führen. Das muss der berufene Samuel hier erkennen. Vier Punkte aus dieser Berufungsgeschichte des Samuels. Erstens, Samuel wird persönlich angesprochen. Zweitens, Samuel ist ein schwacher Kandidat. Drittens, Samuel stellt sich zur Verfügung. Und viertens, Samuel erkennt die Verdorbenheit der theologischen Elite. Mögen diese Erkenntnisse aus der Berufung Samuels dir ein Segen sein, deine Berufung von Jesus Christus zu lieben. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen